Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Man kann so einiges dazu sagen und es ist schwer, das einzugrenzen, was es jetzt zu dem neuen Bund und zu dieser Person Jesus zu sagen ist. Und doch treffen wir eine Eingrenzung und einen Einschnitt, nämlich in dem Zusammenhang, wo Jesus das Wort Bund selber verwendet hat. Der hat das gar nicht so oft verwendet, jedenfalls von den Worten, die wir überliefert bekommen haben. Und eins der besten Überlieferungen sind die Abendmahlsworte selbst. Wir feiern heute so einen richtigen Abendmahlsgottesdienst, gucken uns die Abendmahlsworte an und dürfen nachher noch Abendmahl feiern. Und zwar, so schreibt das Paulus selber, dass er die empfangen hat, dass sie gut weitergegeben worden sind, ob er sie direkt von Jesus hat oder ob er sie Leuten erfragt hat, ist ja wahrscheinlich nicht ganz so klar. Er selber hat ja Jesus nicht leiblich erfahren sozusagen. Und doch waren es wahrscheinlich die Worte, die am besten immer wieder weitergegeben worden sind. Und sie ähneln auch sehr den Worten aus den Evangelien. Da heißt es im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der ich für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich mag so Heldengeschichten. Am liebsten, wenn es eine ganze Schar von Helden ist. Also so eine Gefährtenschaft, so wie bei Herr der Ringe. Die losziehen und die Gemeinschaft, die tut sich erst zusammen. Wackere Männer, vielleicht auch ein paar Frauen dabei, ist ja okay. Ja, wir Männer müssen auch manchmal unter uns sein, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, sie ziehen los, um die Welt zu retten oder eine Herausforderung zu meistern. Sie wissen vielleicht noch nicht mal, ob sie es schaffen. Und dann, wie bei Herr der Ringe, es sieht ganz schlecht aus. Und am Ende doch der große Sieg, man kommt zusammen. Eine neue Gemeinschaft hat sich herausgetan, aber auch ein neues Leben für das Land, für die Leute. Freiheit, wiedererkämpfte Freiheit. Die Erlebnisse haben zusammengeschweißt und bei der Herre der Ringe ist es sogar so, dass eine Hochzeit am Ende ist. Das ist ein Traum von jedem guten Geschichte, finde ich. Kampf, Sieg, neues Leben, Gefährtenschaft, Hochzeit und Liebe. Alles kommt zusammen. Es gibt nun verschiedene Geschichten. Ich habe mal so ein anderes Bild mitgebracht. Oder da muss man gleich zukommen zum Zitat. Ähnlich. Immer wieder ausgezogen, um die eigene Freiheit zu verteidigen, kommen sie zusammen, um am Ende ein Festmahl zu feiern, Asterix und Obelix mit seinem Dörfchen. Und auch wenn es nur einige waren, feiern tun alle, bis auf immer Trubadix, der hängt am Baum oder woanders, aber er ist auch irgendwie dabei. Es gibt ein Festmahl, es wird gegessen und es wird gefeiert, der Sieg, ja. Und manchmal, ich glaube, es gibt sogar ein Band von Asterix und Obelix, da ist eine Hochzeit dabei. Es könnte sogar der sein, ich weiß es nicht ganz genau. Aber eigentlich geht's ja weniger um Hochzeiten. Ich habe mich gefragt, haben das und das was gemeinsam? Können wir es mal zum Vergleich so, ne? Bekannt, Leonardo DiCaprio, wollte ich schon sagen, Da Vinci. In gewisser Weise gibt es da Parallelen. In der Bibel wird durchgängig gegessen, gerne gegessen und besonders zu wichtigen Anlässen. Wir hatten das schon mal gehabt da auf dem Horeb, da wo Gott sich seinem Volk gezeigt hat, gesagt, ich bin König für dich, du bist mein Volk, ich bin dein Gott. Kommen alle Ältesten auf den Berg und sie essen in der Gegenwart Gottes, sie feiern ein Mahl, ähnlich wie das. Ähnlich wie das. Ich glaube, dass es da Parallelen gibt. Und wir gucken uns drei Punkte nur dazu an. Wir können nicht alles daraus holen aus diesem Mahl hier. Und unter dieser Perspektive, wie wir diese Predigtreihe auch begonnen haben. Wir haben nämlich ein Zitat gehabt von Helmut Frey, dies besagt, diese Tat, Gott macht Geschichte, Gott schreibt Geschichte, ja, das ist ja die Idee. Diese Tat besteht darin, dass Gott die Bundesempfänger in ein neues Verhältnis zu ihm hineinstellt und damit in einen neuen metaphysischen, überweltlichen Lebensraum. Immer wenn ein Bundesschluss geschieht, kommt der Mensch in eine neue Wirklichkeit. Und gerade auch im neuen Bund wird alles neu. Ein neues Leben, ja, das ist der erste Punkt. Ein neues Leben steckt da drin in dem, was wir hier sehen, um was Jesus da tut. Aber auch eine neue Gemeinschaft. Und die Abendmahlsworte sprechen auch von einer neuen Liebe. Nun, schauen wir uns das an. Zuerst ein neues Leben. Dazu müssen wir reingucken und überlegen, wann diese Worte gesprochen worden sind und wann dieses Mahl stattgefunden hat. Nämlich, das war kein Zufall, ich glaube, es war besonders von Jesus gewählt. Ja, es war an seinem letzten Abend. Es war kurz bevor er stirbt, aber es war vor allen Dingen am Passafest. Der Tag beginnt beim Judentum immer 18 Uhr, also wenn die Sonne untergegangen ist, dann beginnt der neue Tag sozusagen. Das heißt, wenn sie jetzt abends zusammensitzen und essen, dann hat der Passatag, das Passafest sozusagen schon begonnen. Passa ist sozusagen auch das einzige Fest, was abends so richtig gefeiert wird bei den Juden, weil es auch abends eingesetzt worden ist. Wir müssen uns also das Passafest und das erste Passafest überhaupt angucken, um zu verstehen, was Jesus da sagt, wenn er diese Worte da hineinspricht. Es war das Ereignis fürs Volk Israel schlechthin. Und immer wieder beziehen sich darauf, sogar die 10 Gebote beziehen sich darauf, wenn nämlich Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Passa geht es um die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Ich erinnere kurz daran, Gefangenschaft. Ein Volk wächst heran in Gefangenschaft, es wird zu groß in Ägypten. Und der Pharao knechtet es mit seinen Leuten, damit sie nicht aufmüpfig werden. Sie werden versklavt. Und dann diese Story mit Mose. Mose wird erwählt, Mose geht wieder zurück und will das Volk rausholen. Und dann gehen diese 12 Plagen los. Gott schickt Plagen, hält Gericht an den Ägyptern. Und der Pharao lässt das Volk nicht gehen. Bis 10 sind es nur. Es ist nicht überall 12 richtig. Danke für den Hinweis. Heieiei. Zahlen waren noch nie meine Stärke. Okay. 10 Plagen sollen es gewesen sein. Ja, vielleicht ist das auch so ein Übertragungsfehler. Ja, okay. Jedenfalls die letzte Plage, da sind wir uns alle einig. Die letzte Plage ist das Entscheidende. Und daraufhin lässt er sein Volk gehen. Das ist das im Prinzip, wo auch das Passamal eingesetzt wird. Und die letzte Plage ist der Engel des Gerichts, der Todesengel, der kommt und der jegliche Erstgeburt in Ägyptenland tötet. Unter den Ägyptern und unter den Juden. Und sogar vom Vieh. Jegliche Erstgeburt, jeder erstgeborene Sohn wird sterben müssen, sagt Gott. Das ist die Plage. Doch, und deswegen heißt es Passamal, nämlich übersetzt so viel wie Verschonung, vorübergehende Verschonung, ein Verschonungsfest. Es gibt eine Chance, verschont zu werden, nämlich, wenn ihr ein Lamm schlachtet, ein einjähriges Lamm, ein vollkommenes Lamm, und das Blut an dem Pfosten streicht an eurer Tür, dann wird das Gericht an eurer Familie vorübergehen. Und wichtig, esst das Lamm ganz auf in dieser Nacht. Zieht euch an. Es geht danach los, in die Freiheit. Seid auf dem Sprung und macht Brot, das nicht durchgesäuert ist. Dafür habt ihr keine Zeit, so Sauerteig anzurühren und sowas. Nein, es ist ungesäuertes Brot. Vielleicht hat es sich auch länger gehalten. Mit Bitterkräutern. Und dann wartet darauf, dass eure Erlösung naht, sozusagen. Das taten sie. ein Riesengrauen in Ägypten, Gott hält Gericht. Und die Juden werden verschont, der Pharao lässt sie ziehen. Und das ist das entscheidende Datum für das Volk Israel, was immer wieder gefeiert wird. Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, hinein in die Gemeinschaft mit Gott, ab dann zeigt sich Gott unter ihnen auf dem Weg ins Land der Verheißung, in ihre Bestimmung. Jetzt mitten an diesem großen Ereignis, das alle feiern, da gibt es, um sich daran zu erinnern, immer wieder jährlich bestimmte Rituale. Sie haben Kelche gehoben, ich glaube 4 Kelche gab es, dazwischen wird gegessen, auch das Brot wird gebrochen. Und da auf einmal verändert Jesus ein bisschen die Passa-Liturgie sozusagen. Und er sagt Worte, die sonst nicht üblich sind, sondern zum Beispiel sagt er, nicht nehmt hin und esst, das wird da auch gesagt, der Hausvater hat es gebrochen, sondern er sagt, dies ist mein Leib. Müssen irgendwie ein bisschen verwundert sein, was sie damit meinten. Und im Film 7 meinten die, dieses Lamm, das ist nämlich stellvertretend auch für das Lamm gedacht, das bin ich. Ich bin das Lamm. Ich bin der euch aus der die Verschonung herbeiführen will, der euch retten will. Und im Prinzip steckt dahinter ein Gedanke, auch wenn er sein Blut nimmt, ist es genau dasselbe, wenn er sagt, dieser Kelch ist ein neuer Bund in meinem Blut. Er sagt, auch das ist ein großes Befreiungsfest, was jetzt gleich stattfinden wird. Bald, den Tag darauf, wo er stirbt. Ich will euch aus der Gefangenschaft führen, aber nicht aus der physischen, sondern eure Herzen. Ich habe mir überlegt, was ist, wenn Gott die Menschheit von ihrem größten Sklaverei überhaupt befreien will? Nämlich die Sklaverei der Herzen, die gefangen sind. Von uns selbst, unsere ganzen Persönlichkeiten. Und an diesem Passa zeigt er, Befreiung geht immer nur durch Gericht anscheinend. Gericht und dann geht es in die Freiheit. Ich muss richten, ich muss zurechtbringen, damit danach es heil werden kann. Was ist aber, wenn das Böse mit uns verknüpft ist, mit unserer Existenz? Wenn wir nicht nur Opfer sind, sondern auch die Täter? Dann kommt er, um Gericht zu halten. Ja, und wie soll das laufen? Es würde uns alle treffen. Und er sagt, es gibt Gericht. Aber das Gericht trage ich, genauso wie ich auch die Schuld trage. Ich will beides, die Sklaverei auf mich nehmen und das Gericht von Gottes Seite. Eure Gefangenschaft und sein Urteil über diese Gefangenschaft. All das nehme ich jetzt auf mich. Ich bin dieses Lamm. Und schon im Johannes-Evangelium heißt es ganz am Anfang, der Johannes, der sieht das erste Mal Jesus und sagt, das ist das Lamm. Das ist der, für den das Blut am Balken gestrichen wird und das Gericht Gottes an ihm rüberfällt und der Weg in die Freiheit ist. Und wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib und dies Blut, das ist das neue Bund, dann sagt er das mit aus und verknüpft es mit dem Passamal und sagt, ich bin der Weg für euch in die Freiheit. Wir hatten das letzte Mal das neue Herz. Er sagt, ja, ich bin das. Ich will euch ein neues Herz geben, die Gefangenschaft abwenden. Und das kann nur ein fehlerloses Lamm. Und das bin ich. Und das Spannende daran ist, hier an dieser Stelle sterben nicht viele Erstgeborene, hier stirbt nur ein Erstgeborener. Nämlich Gottes Erstgeborener. Gottes erstgeborener Sohn, einziger Sohn stirbt. Er gibt sich selbst dahin. Der Weg für uns, ein neues Herz, ein neues Leben. Ja, vielleicht ist auch mal ein Weg erstmal noch in die Wüste. In die Gemeinschaft mit Gott, ohne Zweifel. Da kommen wir gleich dazu, eine neue Gemeinschaft. Aber manchmal auch in die Wüste, manchmal auch in harte Zeiten und nicht gleich in das gelobte Land. So fühlt es sich für manchen Christen an. Aber Leute, es ist der Weg zum neuen Herzen, den er hier einschlägt und wenn er das sagt. Aber noch was. Noch was ist anders. Nicht nur das, was er sagt, dass er das mit auf sich bezieht, wenn er sagt, das bin ich. Noch was ist anders. Nämlich, Passa wird eigentlich in der Familie gefeiert. Aber er holt diese Jünger aus den Familien raus und feiert mit ihnen. Warum macht er das? Nun, das ist das Zweite. neuer Bund, nicht nur neues Herz, neues Leben, sondern neue Gemeinschaft. Denn er sagt damit, ihr, die ihr mir glaubt, euch mir anvertraut, die ihr mich habt, ihr seid eine neue Familie. Er hat es an anderer Stelle mal gesagt, da sagt er ziemlich harte Worte eigentlich. Er sagt, hier, die an mich glauben und mir nachfolgen, das sind meine Mutter, das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern, das ist meine Familie. Es zählt nicht das, was ihr von Geburt aus seid, sondern hier, wer zu mir gehört, der gehört zur Familie. Damit sagt er, es kommt nicht auf eure Abstammung an, nicht auf euer Geschlecht. Es kommt auch nicht darauf an, welche Nationalität ihr habt. Das war bei den Juden ganz klar. Nationalität, Juden, ihr gehört zum Volk. Ihr sagt, nein, wer zu mir gehört, der gehört zur Familie. Nicht von eurem Einkommen hängt es ab. Auch nicht von eurer Frömmigkeit, wie gut ihr euch anstrengt. Liebe Leute, ihr gehört zur Familie, wenn ihr zu Jesus Christus gehört. Und ihm obliegt es, wer zur Familie gehört oder nicht, wer dazukommt. Und manchmal sucht er die kuriosesten Gestalten aus. Das hatte er schon bei den 12, wie sie da zusammensaßen. Man muss denken, die müssten eigentlich im normalen Leben übereinander herfallen. Aber jetzt saßen sie da und haben auf ihn gehört. Und so ist es vielleicht auch bei uns. Er stiftet eine neue Gemeinschaft von Leuten, die sonst vielleicht nie zusammenkommen würden. Übergreifend über die Milieus. Übergreifend über das, was uns sonst vielleicht trennen würde. Unabhängig davon, ob wir dieselben Interessen haben oder nicht. Ihr seid eine Familie, weil er euch zusammengestellt hat. Und vielleicht mögen wir das manchmal nicht so recht, ne? Da gibt es so die Ärger. Aber wisst ihr, Familie sucht man sich nicht aus. Das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Wir werden hineingeboren. Und dann haben wir Geschwister. Und so ist auch hier bei dieser neuen Gemeinschaft. Und das ist befreiend. Befreiend, wenn es eine Gemeinschaft gibt, die über Interessen hinausgeht, über Nationalitäten, über Abstammungen und unsere menschlichen Voraussetzungen. Das ist Hoffnung für eine Gemeinschaft, die stärker ist, die es sonst woanders nicht gibt und die in diesem einen besteht, der das Lamm ist und der sie an seinen Tisch ruft. Ihr habt eins gemeinsam, nur eins, und das bin ich. Die neue Gemeinschaft besteht aber nicht nur untereinander, sie besteht auch im Gott selbst. Die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Denn er sagt, nehmt und esst und trinkt. Das heißt so viel, so dicht und innig, wie die Sachen euch kommen, so bin ich auch in euch und mit euch. Wir sind nicht mehr auseinander zu kriegen. Dieser neue Bund bedeutet eine neue Gemeinschaft mit mir. Niemand kriegt euch mehr von mir weg und mich von euch. Und deswegen, manche sagen, es ist ein Gedächtnisfeier, ein Andenken an vergangenen Zeiten von 12.000 Jahren. Nein, das ist noch mehr. Es ist eine Vergegenwärtigung von dem, was wirklich ist. Ein Gedenken daran, was Wirklichkeit ist. Nämlich, Gott ist mit euch, in euch, für euch. Und immer wenn ihr das esst, wenn ihr nachher Abendmahl feiern, dann wisst ihr, der neue Bund besagt, ich bin ganz in euch. Ich bin ein Teil von euch. Ich bin dein Leben geworden. Nun, vielleicht noch ein letzter Punkt, nicht nur vielleicht. Sorry, meine Zettel sind ein bisschen verwirrt heute. Ich bin verwirrt, ich weiß. Gut, der dritte Punkt. Nicht nur ein neues Leben, nicht nur eine neue Gemeinschaft. Ich wage es und sage auch eine neue Liebe. Ich mag diesen Punkt und ich muss ehrlich sagen, ich habe es in keinem Kommentar gefunden. Das habe ich mir so ein besser selber zusammengetröselt. Aber ich meine, es gibt eine Berechtigung dafür, für diesen Punkt. Im Ganzen, nicht im Ganzen, aber immer wieder im Alten Testament stellt sich Gott als den Bräutigam dar und sein Volk Israel als seine Braut. Und er kann drastischste Bilder verwenden dafür, dass sie ihn ignorieren, aus den Augen verlieren und sich auf andere Mächte, Größen einlassen oder ihn vergessen. Ihr vergeht euch an mir, ihr betrügt mich, ihr betreibt Hurerei. Hosea, der Prophet, zur selben Zeit wie Jesaja gelebt hat, bringt es sogar so auf den Punkt, er soll von Gott aus eine Prostituierte heiraten. Die haben nicht nur immer geredet, die Propheten, die haben manchmal durch ihr Leben das auch zeigen müssen. Er hat sie geheiratet, weil er sagt, genauso bin ich. Ich werbe um euch, ich heirate euch, aber ihr seid eigentlich Prostituierte. Ihr geht fremd, ständig. Und genau dieser Hosea sagt diese krassen, kraftvollen Worte, aber Gott sagt zu dir, ich will mich mit dir verloben. Ich sage nicht, ich kündige dir Treue, nein, erst recht mache ich es noch fester. Ja? Nicht nur, dass wir ein Paar sind, nein, ich will mich mit dir verloben. Ich verspreche mich dir und das verspreche ich wiederum dir. Nun, wann findet das statt und warum sage ich das hier an dieser Stelle? Nun, es gab ein Verlobungsritual, habe ich irgendwo mal gelesen. Ich wusste, ich habe es nicht mehr gefunden, aber doch wirklich. Es gab in der Jugend ein Verlobungsritual, das besagte darin, dass der Bräutigam einen Kelch nahm und er reichte ihm der Braut. Und in dem Moment, wenn die Braut, die Frau daraus getrunken hat, dann hieß das so viel wie, ja, ich will. Ich nehme das Angebot an. Wenn sie verwehrt hat, dann nicht. Aber in dem Moment, wo sie getrunken hat, ja, ich lasse mich darauf ein, ja, wir gehören zusammen. Und dann ist der Bräutigam weggegangen. Dann ist er weggegangen und hat ein Häuschen gebaut oder was auch immer. Die Stätte bereitet und alles hergerichtet. Und dann kam er wieder, dann gab es ein riesen Hochzeitsfest und er hat seine Braut mit nach Hause genommen. Aber alles begann mit diesem Kelch. Ich finde es eine wunderbare Symbolik. Dieser Kelch nehmt hin und trinkt alle daraus. Ihr, meine liebe Gemeinde, seid meine Braut. Ich feiere Verlobung. Und ich werde kommen. Er selbst sagt, an diesem letzten Abend sagt er, ich gehe voraus, euch die Stätte zu bereiten, die Wohnung. Ich richte alles her. Und ich werde wiederkommen. Und dann gibt es ein Hochzeitsmahl. Und ja, das Hochzeitsmahl taucht nicht nur im Alten Testament immer wieder auf, das Mahl zwischen Gott und Menschen, sondern Jesus gebraucht es selber, um zu sagen, wie es sein wird, wenn das Reich Gottes sich ganz durchsetzt auf der Erde. Nämlich ein Mahl, ein Festmahl, ein Hochzeitsmahl wird es sein. Es wird Hochzeit gefeiert zwischen Gott und seinen Menschen. Und selbst nächste Segensreich, herzliche Einladung. Wenn wir die letzten zwei Kapitel der Bibel betrachten, dann heißt es, und ich sah das neue Jerusalem herunterkommen, geschmückt wie eine Braut. Auch das ist der neue Bund, das ist ein Liebesbund. Wissen Sie, wir kriegen ein neues Herz, befreit von der Angst vom Gericht Gottes und befreit von der Versklavung, davon Gott zu misstrauen. Und mit all dem anderen Schlechten, was Sünde bezeichnet, befreit von Sklaverei, ein freies Herz. Doch dieses Herz muss trotzdem die Freiheit bewahren, indem es immer wieder Liebe erfährt. Und das ist die neue Liebe, die das Herz des Menschen erfahren kann in der Liebe Gottes durch Jesus. Und er verspricht sich und sagt, ich gehe einen Liebesbund sogar mit dir ein, so weit gehe ich. Und deswegen ganz nebenbei ist die Ehe sowas Kostbares für die Bibel. Weil die Ehe bezeichnet das, was eigentlich Gott die ganze Zeit zwischen Mensch und Gott in Augen hat. Sowas Wertvolles. Das ist nämlich sowas wie der neue Liebesbund zwischen Mensch und Gott. Ich verspreche mich dir und du gehörst mir. Wissen Sie und wisst ihr, das heißt so viel wie, ich bleibe bei dir, in guten wie in schweren Zeiten. Wir sind jetzt verlobt. Und selbst wenn du mal fremdgehen solltest, ich halte diesen Bund. Er sagt nämlich so ein Versprechen, er sagt nämlich, oh, das ist im Markus-Evangelium, fällt mir auf, er sagt, ich werde nicht mehr von diesem Weinstock trinken, bis ich ihn wieder trinken werde mit euch allen zusammen auf diesem Festmahl, könnte man sozusagen sagen. Das ist wie ein Schwur, so haben sie früher geschworen. Ja, so viel, wie sie sonst immer gesagt haben, ich werde nichts mehr essen, bis das und das geschieht. Und er sagt, ich werde nicht mehr trinken, bis ich mit euch allen zusammen bei dieser Hochzeitsfeier trinken werde. Mein Versprechen, ich gehöre euch. Er gehört euch und ihr ihm. In schweren, in guten Zeiten, in euren Stärken, in euren Schwächen. Er ist euer. Und das ist das Große und das Großartige an diesem neuen Bund. Und er hat dafür bezahlt mit seinem eigenen Leben. Und er hat es festgemacht durch seine Auferstehung. Er hat gesagt, ich bin der König, ich bin der Herr und ich gehe voraus. Neues kommt, ein neuer Bund, ein neues Leben, eine neue Gemeinschaft. Eine neue Liebe. Amen.